Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Bluthochdruck gehört zu den häufigsten Erkrankungen überhaupt und trotzdem merken viele Menschen jahrelang nichts davon. Gerade deshalb gilt er als der stille Killer. Unbehandelt kann er das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und viele weitere Erkrankungen deutlich erhöhen. Doch woran erkennt man Bluthochdruck? Wann sollte man handeln? Und was kann jeder Einzelne tun, um sein Herz und seine Gefäße zu schützen? Darüber spreche ich heute mit Dr. Thomas Klimaschka. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörmals am Sonntag. Heute sprechen wir über eine Krankheit, die unglaublich viele Menschen betrifft, oft ohne, dass sie es überhaupt merken. Bluthochdruck. Man nennt ihn nicht umsonst den stillen Killer oder die stille Gefahr im Alltag. Denn während der Alltag weiterläuft, arbeitet der Druck im Körper oft schon gegen Herz, Gefäße und Organe. Gemeinsam mit Dr. Thomas Klimaschka möchten wir heute darüber sprechen, warum hoher Blutdruck so unterschätzt wird, welche Warnzeichen es gibt und was vielleicht jeder auch selbst tun kann, um gesund zu bleiben. Erstmal schön, dass du da bist, Thomas.
Ja, danke dir auch, liebe Jenny.
Thomas, warum merken viele Menschen gar nicht, dass sie Bluthochdruck haben? Kannst du das erläutern?
Du hast es so fein eben gesagt, der stille Tod, hast du gesagt. Und Bluthochdruck geht oft einfach mit leicht erhöhten Werten einher. Wir haben ja, und da gehen wir gleich noch drauf ein, eine Veränderung der Zielwerte in den letzten Jahren bekommen, einfach weil die Studiendaten, die wir erhalten, mehr und mehr aus dem Vollen schöpfen können über einen viel größeren Jahres- und der Jahrzehnte-Zeitraum. Und je niedriger der Blutdruck ist, desto länger leben die Menschen. Das ist ein allgemeiner Satz. Und dementsprechend sind auch die Normwerte angepasst worden. Sind diese Normwerte, auch die nun neuen Normwerte, überschritten, sprechen wir schon von Bluthochdruck. Leichten und die Symptome dabei sind halt relativ unspezifisch. Du kannst einen roten Kopf haben, du kannst immer mal wieder Kopfschmerzen bekommen. Du kannst in den allermeisten Fällen auch gar nichts merken. Und dann sind einfach mal ein paar Messungen, die die Geräte machen, egal ob Oberarm- oder Handgelenksmessgerät. Und anders als andere, manche Kollegen bin ich auch ein Verfechter der Handgelenksgeräte, weil sie einfach zu handhaben sind. Einzig bei bestimmten Sachen wie Rhythmusstörungen, das Vorhofflimmern, da kann man sie nicht benutzen. Aber das ist jetzt im jüngeren oder mittleren Alter nicht unbedingt die Regel. Also eher zusammengefasst, ganz, ganz unspezifisch. Kopfschmerzen immer mal wieder, sollte man es abklären. Und wenn anderen gegenüber auffällt, Mensch, du hast aber immer schön rote Bäckchen.
Das ist tatsächlich ein Warnhinweis.
Das kann ein guter Warnhinweis sein, ja. Nicht? Weil dann der Blutdruck, die Zeichnung in einem Schleimhäuten, Häuten oder in der Haut im Gesicht, die kann dann schon darauf hindeuten, Mensch, der Blutdruck ist ein bisschen höher.
Gibt es noch weitere, vielleicht auch unspezifischere Symptome, die man nicht direkt in Verbindung bringt mit Bluthochdruck?
Recht unspezifisch sind natürlich Blutdrucksymptome dann in Zusammenschau mit anderen Risikofaktoren. Also Raucher haben nicht selten auch dann durch Gefäßverengungen dann den Blutdruck erhöht. Andere haben einfach bei Belastung einen inadäquat, also nicht wirklich angepasst steigenden Blutdruck. Es gibt ja nicht nur den Ruhe-Bluthochdruck, sondern auch den, aufgrund von Trainingsdefiziten, weil sich doch zu wenig bewegt wird, dass der Blutdruck einfach inadäquat ansteigt. Gar nicht so selten. Und das ist wieder dann ein Plädoyer unbedingt für das kostengünstigste und beste Medikament überhaupt, die Bewegung.
Ab wann, du hast eben schon von den Werten gesprochen, die sich jetzt auch ein bisschen verändert haben, ab wann wird Bluthochdruck denn wirklich gefährlich?
Genau. Früher haben wir gesagt, über 140 zu 90 ist es dann ein leicht erhöhter Blutdruck. Bis 140 zu 90 war dann noch ein hochnormaler Wert. Da wir gemerkt haben, aufgrund der Auswertung vieler, vieler Studiendaten, dass das doch schon erhöhte Werte sind in der heutigen Sichtweise, gehen wir heute von einem Normwert von 120 zu 70 aus. Und ich wiederhole es nochmal, man muss sich das mal überhaupt erstmal merken, 120 zu 70, das erreichen viele Menschen überhaupt nicht. Mhm. Das heißt, von der Klassifikation haben wir heute allein deswegen, weil wir den Normwert runtergesetzt haben, wesentlich mehr Bluthochdruckpatienten.
Die es aber vermutlich gar nicht wissen.
Die es gar nicht wissen, weil in dem Bereich macht es mit hoher Wahrscheinlichkeit gar keine Beschwerden. Mhm. Ich bin selber schon recht zufrieden, wenn Leute, die bis dato immer gesagt haben, Mensch, 140 zu 90, wenn die es zumindest akzeptieren, 130 zu 80. Mhm. Das ist zumindest schon mal so ein Wert, wenn wir da drunter bleiben, dann haben wir auch schon vieles erreicht. Und dann kann man immer noch überlegen, dass man nachher den eigentlichen Zielwert versucht zu erreichen, wohl wissend, dass es im Alter, wenn wir den Blutdruck zu niedrig senken, das heißt zwischen 100 und 120 erster Wert, systolischer Wert, ist es oft so, dass manch Älterer dann schon mit Schwindel zu kämpfen hat. Mhm. Nicht? Und man dann doch guckt, reduzieren wir möglicherweise ein Medikament, stellen wir irgendwas um, denn auch die Devise heute bei den Medikamenten ist so, früher haben wir erst ein Medikament gegeben, schön in der Dosis hochtitriert, also immer wieder weiter erhöht. Mhm. Hat das nicht gereicht, kam das zweite Medikament dazu. Mhm. Hat das auch nicht gereicht, kam das dritte dazu. Mhm. Heute ist die Devise, direkt mit einer Zweierkombination anzufangen.
Okay.
Das ist auch nicht immer einfach, nicht nur für die Patienten, auch für uns Ärzte, weil wir es einfach über Jahre, viele Jahrzehnte anders gewöhnt waren.
Jetzt hört sich das für mich aber so an, wenn ich vielleicht einen leicht erhöhten Blutdruck habe, ich gehe zum Hausarzt meines Vertrauens, dass der mir sofort Tabletten verschreibt. Mhm. Ist das tatsächlich der gängige Weg oder gibt es nicht vorher noch andere Möglichkeiten, genau, die man ausprobieren kann?
Also du sprichst etwas an, was vollkommen richtig ist, dass man nicht unbedingt direkt dann damit anfängt, sondern zunächst mal einfach gegenprüft. Mhm. Jetzt wissen wir auch, dass in 9 von 10 Fällen, so ist meine Erfahrung, vielleicht sogar noch höher, der Blutdruck beim Doktor, bei mir in der Praxis, höher ist als zu Hause.
Mhm. Weiße-Kittel-Syndrom oder wie nennt
man
das?
Das Weiße-Kittel-Syndrom, definitiv. Und das existiert, da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen. Das Einfachste, das zu überprüfen, ist immer das. Ich sage den Patienten dann, ihr bringt beim nächsten Mal euer Blutdruckmessgerät mit. Mhm. Wir messen das mit meinem Blutdruckmessgerät und dann kriegen wir 2 gleiche oder doch unterschiedliche Werte und können halt so einen systematischen Fehler ausschließen. Mhm. Und dann lasse ich die Leute gerne zu Hause messen. Mhm. Die meisten kriegen das hervorragend hin. Es gibt bei uns noch die Möglichkeit des Langzeitblutdrucks. Das wird ja bei uns angezogen, wird mit nach Hause genommen, Tag und Nacht einmal gemessen und das wird am nächsten Tag zurückgebracht. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache. Ist aber auch in dem Sinne von der Verfügbarkeit. Wir haben ein Gerät. 2 Geräte würden den Rahmen teilweise sogar sprengen und muss auch gar nicht sein. Das heißt, viele, viele können es einfach selber messen. Morgens, mittags, nachmittags, abends oder auch nur 2-mal täglich einfach, dass man Stichproben macht. Und dann finden wir schon schnell heraus, ob der Blutdruck wirklich zu hoch ist. Mhm. Und dann müssen wir besprechen, was wir machen. Lifestyle-Veränderungen gibt es natürlich. Wobei ich bei der Sache mit der niedrigen Kochsalzzufuhr so ein Stück weit meine Probleme darin habe, dass wir im Alter oder auch bei Menschen, die älter werden und neurologische Medikamente nehmen, wir kennen das aus der Stiftung Scheuern par excellence, dass einfach der Natriumwert zu niedrig ist. Mhm. Und Kochsalz ist nichts anderes wie Natriumchlorid. Mhm. Und ein über längere Zeit immer wieder niedriger Natriumwert geht einfach auch mit Gedächtnisproblemen und so weiter einher, sodass man da auch irgendwo einen Mittelweg finden muss bei diesen Lifestyle-Adjustierungen, also Lifestyle-Anpassungen des Lebensstils.
Aber du setzt ja voraus, dass jeder Hörer, jede Hörerin genau weiß, was sie im Lifestyle denn verändern müssen. Mhm. Dem ist ja vielleicht gar nicht so. Vielleicht steigen wir da kurz nochmal ein. Mhm. Kochsalz reduzieren könnte eine Möglichkeit sein, wenn man das in Balance hält.
In Balance, genau.
Was kann man noch tun? Du hast Bewegung natürlich angesprochen.
Genau, der Professor Weineck, ich habe ja auch zumindest einen Teil in Köln Sport studiert und Sport und Medizin ist so eine schöne Kombination und der Professor Weineck hat immer gesagt, gäbe es ein Medikament, was nur annähernd die Wirkung wie Sport hätte, es wäre unbezahlbar. Das heißt, Sport. Was fällt jetzt unter Sport? Damit möchte ich jetzt weniger Skat oder Schach nur sagen, dass man nur am Tisch sitzt, sondern es gibt den Ausdauer- und den Kraftsport. Nehmen wir einfach mal diese beiden verschiedenen Bewegungsformen. Mittlerweile wissen wir aus der Diabetologie, dass der Kraft- oder ein gesundes Krafttraining mindestens, wenn nicht sogar besser ist als ein gesundes Ausdauertraining. Mhm. Das heißt, 3-mal die Woche 30 Minuten Bewegung ist perfekt. Da haben wir 90 Minuten schon mal. Und wer das nicht so gut umsetzen kann, in der Bewegung gibt es ja die Möglichkeit, einfach spazieren zu gehen. Es gibt die Möglichkeit, Fahrrad zu fahren. Wir haben mit den E-Bikes tolle Möglichkeiten, gerade in unserer Region, die ja nah an Westerwald grenzt, wo wir doch auch sehr wellig sind, dass die Leute auch den Berg ganz gut hochkommen. Es gibt das Schwimmen. Ja, manch einer geht sehr, sehr gerne schwimmen. Perfekt, weil es auf die auch die Gelenke sehr, sehr gut schont. Nicht? So, und somit haben wir schon schöne Ausdauermöglichkeiten, die wir umsetzen können. Sehr schön sind auch Sachen, die im Reha-Sport, in der eigenen Krankengymnastik oder dergleichen umsetzbar sind, wo wir leichtes Krafttraining machen können. Und ich bin ein großer, großer Fan von Gabi Fastner geworden. Gabi Fastner hat tolle YouTube-Videos, die sind kostenfrei, 10 Minuten, Viertelstunde, 20, 25 Minuten, wo einfach tolle Bewegungsübungen vorgemacht werden, die man wunderschön mitmachen kann. Und generell zählt es da, viele machen es wenig alleine, sondern eher in der Gemeinschaft. Dass man guckt, dass man in eine gute, harmonische Gemeinschaft kommt. Und dann kann man auch durchaus Krafttraining machen. Und Krafttraining ist mitnichten ins Fitnessstudio zu gehen und einfach an Geräten oder nur Gewichte zu stemmen. Das kann ich auch durchaus zu Hause machen und habe da gute Möglichkeiten.
Gabi Fastner werden wir auf jeden Fall verlinken im Podcast. Jetzt kommen mir noch so Dinge wie Stress und Schlafgewohnheiten in den Kopf. Spielen die auch eine Rolle beim Bluthochdruck?
Wir sind ja in einem Zeitalter mittlerweile. Ich bin selbst auch jemand, der seit 3 Jahren immer meine Daten trackt mit meiner schönen Garmin-Uhr und dann gibt es solche Apps über die Garmin Connect App. Es gibt die Bevel App, wo wir ja unser gesundes Leben letztlich tracken können und auch Daten eingeben können und auch Rückmeldungen kriegen über die KI. Nicht? Die KI ist ja ohnehin ein Thema, diese künstliche Intelligenz, die viele, viele Möglichkeiten heute bietet. Und ein Großteil der älteren Generation, ich sag mal ältere Generation, alles was sicherlich über die 60 geht, würde sich wahrscheinlich selbst schon als ältere Generation bezeichnen, was natürlich auf der einen Seite toll ist. Ich sag immer, es ist jeder muss die Sichtweise dahin entwickeln, es ist toll, jedes Jahr einen Geburtstag feiern zu können. Nicht jedem ist das leider vergönnt. Und so muss man das sehen. Und wir sind ja, wenn wir jetzt heute unsere Lebenserwartungen sehen, die ja über die 80 bei der Frau schon sind, beim Mann fast da dran, so knapp. Und wir können einfach gut älter werden. Und dann müssen wir auch gucken, was können wir dann umsetzen entsprechend. Nicht? Das heißt, wir leben länger und wir wollen auch länger gut leben. Und dafür können wir schon vieles tun. Wir müssen es nur einfach sehen und auch anpacken. Das heißt, wir müssen die Motivation haben. Die menschliche Trägheit irgendwo, die ich auch kenne, ja, was auch nicht einfach ist. Ich habe gerade eben zu Jenny schon gesagt, ich bin seit 5 Tagen mich mit Süßigkeiten am Restringieren. Das heißt, ich habe seit Montag keine Süßigkeiten mehr gegessen.
Sie war sehr gut gelaunt dafür.
Was schon mal, ja, was sag mal, man merkt schon nach ein paar Tagen, dann geht es auch einigermaßen. Man muss es einfach irgendwie umsetzen. Denn gerade wenn wir uns bewegen, im Wasser ist es nicht so das Ding. Da sind wir nicht ganz so der Schwerkraft so ausgeliefert. Aber wenn wir laufen, merken wir es schon auf den Gelenken, dass wir, ob wir zu schwer sind, ob wir 5 Kilo zu viel haben und dergleichen. Und da können wir schon vieles tun.
Das heißt Stressreduktion. Was heißt denn Schlafverbesserung?
Genau, Schlafverbesserung.
Gibt es da auch irgendwelche Richtwerte?
Also es gibt ja wunderschöne Uhren, Armbändchen, ob das die Apple Watch von Garmin, von Samsung, von welcher Firma auch immer, die einfach das Schlafen tracken. Und da haben wir ja REM-Schlaf, Tiefschlafphasen und die einfach auch in der Summation gemessen werden und dann ein gutes Feedback geben, wo muss ich dran arbeiten? Komme ich in diese Phasen rein? Habe ich einen guten Tiefschlaf? Bin ich ausgeschlafen am nächsten Tag? Und ein hoher Stress am Vortag geht sicherlich mit einem schlechteren Schlafverhalten oft einher. Das kann ich trainieren. Das heißt, ich muss meinen Stress, da gibt es ja die beiden Begriffe De-Stress und Eustress. Ne? Eustress ist ich hatte auch gestern einen 14-Stunden-Tag, der hat mir aber gar nicht viel ausgemacht. Ich habe ein tolles Praxisteam, was mir sehr gut zugearbeitet hat und somit war diese zeitliche Belastung sehr, sehr gut auszuhalten.
Das war dann...
Und
Eustress?
Das war dann eher Eustress. Ganz okay. Genau. Das heißt, ich hatte heute Nacht ein für mich ganz tolle Herzfrequenzvariabilität. Das ist nicht die Herzfrequenz, die gemessen wird. Die war zum Glück auch recht niedrig, bei 40 wieder.
Wow.
Und von daher habe ich einen guten, zwar kurzen, aber guten und intensiven Schlaf gehabt.
Mhm.
Und das kann man trainieren. Das kann man auch tagsüber, wenn man jetzt nicht die Länge des Schlafes in der Nacht gefunden hat, kann man sogenannte Nickerchen machen.
Mhm.
Die sollte man nicht zu lange am Tag einbauen, sondern 20 bis 30 Minuten ist in aller Regel vollkommen ausreichend und sollte nicht deutlich überschritten werden. Da sollte man sich also eher den Wecker stellen.
Mhm.
Das ist extrem effektiv. Die Konzentrationsfähigkeit danach ist um einiges besser.
Mhm.
Und wir wissen das aus manchen asiatischen Ländern wie Japan, wo dann auch, wenn man Bilder sieht in Firmen, wo die dann eine Viertelstunde quasi mit dem Kopf auf den Händen einen kurzen Mittagsschlaf machen oder ein Nickerchen. Und die sind dann schon leistungsfähiger.
Mhm.
Das heißt, über Stressreduktion kann ich den Schlaf verbessern und Schlaf kann ich auch durchaus trainieren.
Mhm. Natürlich muss man diese ganzen Dinge, diese Lifestyle-Veränderungen sicherlich über ein paar Wochen und Monate machen, bis es überhaupt erstmal spürbar ist. Wenn der Bluthochdruck jetzt aber nicht so runtergeht, wie du dir das als Hausarzt jetzt wünschst, wann ist so dieser Punkt, wo du sagst, okay, da reicht eine Lebensstiländerung nicht mehr aus, da müssen wir auf jeden Fall mit Medikamenten ran. Kannst du das an Werten festmachen oder was sind da die Parameter?
Ja, also es gibt ja für viele Sachen in der Medizin sogenannte Leitlinien. Und beim Bluthochdruck ist es so, dass wir auch solche Leitlinien haben. Wir haben eben noch gar nicht über die Gewichtsreduktion, Gewichtsanpassung gesprochen. Die gehört sicherlich auch dazu. Über die gesunden Lebensstilanpassungen bekommen wir auch eine Gewichtsoptimierung sicherlich hin. Pro Kilo weniger kann man ungefähr einen niedrigeren Blutdruck von 2:1 ansetzen. Das heißt, wenn ich 10 Kilo abnehme, habe ich 20:10 Blutdruck im Schnitt weniger.
Okay.
Das kann man durchaus sich ungefähr so mal merken.
Mhm.
Das wird nicht bei jedem so sein, das ist wie bei vielen Regeln so. Ist allerdings eine schöne Pi mal Daumen-Regel, gell, die man einfach mal sich im Kopf überlegen sollte.
Mhm.
Weil es gibt schon viele Menschen, die sagen, Mensch, ich will gar kein direktes Medikament. Und deine Frage zielt ja jetzt darauf ab, wann geben wir Medikamente dazu. Und das ist so der Punkt. Ich lasse meistens so 4 Wochen ungefähr vergehen, wenn der Blutdruck jetzt nicht massiv zu hoch ist.
Mhm.
Massiv zu hoch wäre schon ein Blutdruck, der deutlich über die 180 der erste Wert ist.
Mhm.
Wo auch in der Familie Schlaganfälle bekannt sind. Da kann man sicherlich nicht einfach so zuwarten und das nach 4 Wochen erst machen. Man möchte es gerne mit Daten belegen. Wenn man diese Daten nach einer Woche schon hat, dann wird eine Lebensstilveränderung in den nächsten 3 Wochen auch den Zielwert sicherlich nicht erreichen.
Mhm.
Und wenn ich das von vornherein sehe bei solchen Werten, dann muss ich mit Medikamenten eingreifen.
Mhm.
In der Regel heute eine Zweierkombination. Die gängigsten Zweierkombinationen sind die sogenannten Calciumblocker. Dazu gehören Medikamente wie Amlodipin und Lercanidipin. Und die kombiniert mit den ACE-Hämmern oder AT1-Blockern. Wir müssen jetzt, denke ich, nicht die klassische Wirkweise unbedingt hier erläutern, sondern das Wichtige für den geneigten Zuhörer ist sicherlich das, dass Medikamente heute sich nicht daran messen lassen können, dass sie einfach nur den Blutdruck senken, sondern sie müssen auch die Lebenszeit optimal beeinflussen. Das heißt, einfach die Lebenszeit verlängern können.
Mhm.
Das heißt, entweder die Niere, das Herz positiv beeinflussen.
Mhm.
Das sind ganz wichtige Daten, die heutige Blutdrucksenker mit sich bringen.
Mhm.
Und da haben wir dann bei den ACE-Hämmern Ramipril, das setze ich ganz gerne ein. Enalapril gibt es noch, was man in der Regel 2-mal täglich geben muss von der kürzeren Halbwertszeit her. Dann haben wir von den AT1-Blockern die Sartane sind es. Nicht? Das erste, was damals auf dem Markt war, war das Losartan. Das musste man auch 2-mal täglich geben, weil die Halbwertszeit halt auch kürzer war. Und heute haben wir so klassische, die viele kennen, Telmisartan, Candesartan. Nicht? Und die kann man sehr, sehr gut anwenden und dann auch gut mit den Calciumblockern kombinieren. Und wir haben ansonsten die große Unterscheidung zwischen den in der Peripherie, also das heißt, fern des Gehirns wirkenden Blutdrucksenkern. Das sind im Wesentlichen 5 Stück. Wir haben 2, 3 eben jetzt erwähnt. ACE-Hämmer, AT1-Blocker hatten wir erwähnt. Wir haben die Calcium-Blocker erwähnt. Es gibt auch die Beta-Blocker noch, die allerdings jetzt kein so starker Blutdrucksenker sind. Und dann gibt es noch die Wassermittelchen, ne, die Diuretika.
Mhm.
Und dann sucht man in der Regel die geeignete Kombination anhand der möglichen Zusatzerkrankungen oder dessen, was man schützen möchte bei dem entsprechenden Patienten. Und wenn die in der Peripherie wirkenden nicht ausreichend gut sind, gibt es auch noch zentral wirkende Blutdrucksenker.
Okay, das waren jetzt sehr, sehr viele Fachwörter und Fachbegriffe. Mhm. Aber das Gute ist ja, beim Podcast kann man es sich immer noch mal ein zweites Mal anhören. Thomas, ich nehme wahr oder lese öfter auch mal, dass viele Menschen ihre Blutdrucksenker nicht regelmäßig nehmen. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst oder ob deine Patientinnen und Patienten dir das überhaupt sagen. Ja, warum ist das so?
Die gängige Sichtweise ist beim Bluthochdruck ähnlich auch wie wenn die Blutfette zu hoch sind. Wobei man bei letzterem sagen muss, da wissen wir halt nicht automatisch, ob das jedem gleich schadet. Es bekommt ja, und das ist mein Beispiel immer, es bekommt ja auch nicht jeder Raucher automatisch Lungenkrebs. Mhm. Der eine scheint durch irgendwelche genetischen Faktoren geschützt zu sein, der andere leider nicht. Mhm. Unabhängig davon soll das keine Animation zum Rauchen sein, sondern eher dagegen. Andererseits gibt es einfach noch genetische Faktoren, die wir auch immer noch nicht kennen. Das ist so. Ja, die Forschung und wir wissen, das Wissen der Medizin verdoppelt sich alle 5 Jahre. Da gibt es noch vieles, was auch schön ist, was wir noch neu erkennen, neu lernen können. Und von daher sollten wir da gucken, dass wir die Dinge korrekt einsetzen. Und jetzt muss ich auch mal gerade überlegen, du hast die Frage, warum die Medikamente nicht so nehmen. Das nennt man dann bei uns im Fachjargon Compliance, also die Mitarbeit. Das liegt dann einfach daran, dass sie dann sagen, Mensch, jetzt ist doch mein Blutdruck gut, dann kann ich doch das Medikament weglassen. Dass der Blutdruck zu diesem Zeitpunkt allerdings nur deswegen oder in den meisten Fällen nur deswegen so gut ist, weil wir die Medikamente gegeben haben und er wieder schlechter wird, wenn wir sie wegnehmen.
Das ist dann nicht so drin im Kopf.
Das ist dann nicht so drin und das muss man einfach umsetzen. Wenn jetzt allerdings einer das wirklich schafft, schön sein Gewicht zu reduzieren, den Sport mehr in den Vordergrund zu schieben, wenn das irgendwie familiär umsetzbar ist, dann kann man durchaus gucken, ob man dann die Dosen schrittweise reduziert und vielleicht das Medikament auch wieder weglassen kann. Durchaus denkbar.
Als Abschluss vielleicht, Thomas, welche, sagen wir mal, 3 Dinge würdest du denn jedem Menschen raten, der möglicherweise irgendwann in diesen Bluthochdruck rutscht? Oder vielleicht auch nicht, aber einfach aus Vorsorgegründen. Was sind deine 3 Tipps?
Tipp Nummer 1 ist ganz klar eine gesunde Ernährung. Zu einer gesunden Ernährung zähle ich möglichst Alkoholrestriktion, sprich den Alkohol auf ein Minimum, wenn nicht auf 0 reduzieren, definitiv. Bei der Ernährung auf einen hohen Anteil an gesunden Bestandteilen wie Gemüse und vor allem ausreichend hohe Proteinanteile, also Eiweißanteile. Denn unser Anteil in der Ernährung ist zumeist zu lastig an Kohlenhydraten. Kohlenhydrate sind ja in Brot, in Kartoffeln, in Nudeln, in Reis. Und davon haben wir oft zu viel. Wenn wir davon etwas wegnehmen, zugunsten von gedünstetem Gemüse zum Beispiel, machen wir schon einen großen Schritt. Das war der Punkt 1. Der Punkt 2 ist die sportliche Betätigung. Bewegung, Krafttraining, was auch immer. Ich sag mal, möglichst in der Gruppe, weil dann bleibt man motiviert. Man hat einen klaren Treffpunkt, macht euch Dates aus, sagt, wir treffen uns heute um 17 Uhr oder wir treffen uns um 18 Uhr. Wenn ich das aber mit mir alleine ausmache und bin dann träge, dann mache ich das oft nicht. Habe ich aber 2 oder 3 in der Gruppe. Ja, dann ist der Gruppenzwang da und man trifft sich. Ist ein ganz wichtiger Effekt. Ja, und der dritte Punkt ist dann, wir haben die Ernährung, wir haben die Bewegung, schon offen sein für rechtzeitig einsetzende medikamentöse Behandlung. Und wir haben solch gute Medikamente, die einfach auch Herz und Niere schützen, dass man keine Bedenken haben muss, die einzusetzen, muss man ganz klar sagen. Die sind lange, lange Jahre, Jahrzehnte quasi bekannt und da wissen wir, was passiert mit solchen Medikamenten. Und da also keine Bedenken haben, wenn es denn sein muss, dann wäre der dritte Schritt, Mensch, dann muss das halt dazugenommen werden. Und da ist auch oft es so, einfach mal in die Familie gucken. Was haben Mama, was haben Papa gehabt? War da auch sowas bekannt? Was haben die Geschwister? Dass man einfach diese familiäre Belastung unter dem Punkt 3 subsumiert und sagt, Mensch, wenn ich diese familiäre Belastung habe, meine Gene kann ich halt leider nicht ändern. Mhm. Dann muss ich mich einfach absichern. Mhm. Und das wäre der dritte Punkt. Mhm.
Thomas, vielen, vielen Dank, dass du uns das so super erklärt hast. Und vielleicht ist diese Folge ja für manche auch ein kleiner Anstoß, den eigenen Blutdruck mal wieder zu messen und dann zum Hausarzt, zur Hausärztin zu gehen, wenn es nötig ist. Danke dir für das Gespräch.
Ja, auch aus meiner Sicht, Jenny, ist immer wieder schön, wenn wir das zusammen machen. Das braucht nicht viel Vorbereitung. Wir können uns wunderbar unterhalten. Und ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie einfach die menschliche Trägheit überwinden und gesund essen, gesund trinken, ausreichend auch trinken, gesund sich bewegen und dann brauchen wir oft diesen Punkt 3 ja gar nicht zu erreichen. Machen Sie es gut.
Danke fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.